herzlich willkommen zur Visualisierungsvorlesung mit dem schönen Thema Informationsvisualisierung. Bevor wir damit eigentlich anfangen, nochmal so ein kurzer Rückblick auf Visual Analytics. Wir hatten uns letzte Woche davon, was sind Visual Analytics überhaupt, die interaktive Bearbeitung von Visualisierung, dass wir extremen Fokus auf den Erkenntnisgewinn legen. Dazu hatte ich auch die Visual Analytics Pipeline vorgestellt, die entsprechend das Feedback-Modell einfach mal beschreibt. Einzelne Frameworks dazu gab es auch, da hat D3 bzw. Webchart von Microsoft vorgestellt, die da schon in die entsprechende Richtung gehen, die entsprechende Selektion und Verfeinerung auf den Daten erlauben. Ich hatte mir auch einen Blick in die Literatur genehmigt. Wir haben dazu verschiedene Beispiele gesehen, einmal so ein Dialogplot mit der Kernfrage, ist es irgendwie wichtig, in welcher Position man auf einer Wählerliste ist, mit dem Ergebnis, ja, je höher, desto besser. Und die Leute scheinen irgendwie nicht wirklich weiterzulesen, so nach den ersten drei Kandidaten fällt das Interesse dann doch rapide ab. Wir hatten es vom Timeseer, der explizit in den Bereich der Scagnostics reingeht. Das sind Scatterplot Diagnostics mit den verschiedenen Maßzahlen, wie sie definiert wurden von Dang und Wilkinson. Wir hatten LAMP mit affinen Projektionen, die versuchen, die heterogene, multivariate Datenmenge möglichst zusammenhängend auf einem Visual Space abzubilden. In dem Fall war es ein 2D Visual Space, sodass entsprechende Zusammenhänge erhalten bleiben. Deswegen auch eine affine Transformation. Das heißt, wir dürfen ein bisschen stauchen, wir dürfen ein bisschen strecken, wir dürfen transferieren, wir dürfen rotieren, aber mehr dürfen wir nicht. Das ist eigentlich alles, was wir an Projektionen an der Stelle machen. Und wir hatten uns ein bisschen über Parallel Coordinate Plots, die kommen heute auch nochmal, weil das eine der Kernvisualisierungen ist für Informationen. Und heute, wie man sieht, sind es ein paar Punkte mehr. Ich habe auch insgesamt 73 Folien mitgebracht mit sehr, sehr vielen Bildern. Da bedanke ich mich dann auch später nochmal für die Leihgabe, die mir andere Professoren da gegeben haben. Ich musste jetzt nicht nochmal alles selber raussuchen. Wir machen heute erstmal allgemein, was für Visualisierungstechniken gibt es überhaupt, um Informationen darzustellen. Ich gehe auf geometrische, ikonenbasierte, pixelbasierte, hierarchische und graphenbasierte Techniken ein. Also das sind jeweils individuelle Techniken, die es dann erlauben, Zusammenhänge zu erläutern. Unter fortgeschrittenen Visualisierungen fallen dann verschiedene Möglichkeiten und was wir auch dann für brauchen, ist eine Art Klassifikation. Wir haben verschiedene Visualisierungstechniken auch abhängig von dem Grad. Das heißt, ist es eine zweidimensionale Visualisierung, ist es eine dreidimensionale Visualisierung, ist die auch noch zeitgebunden? Wie wollen wir die Daten eigentlich repräsentieren als Kernfrage, die wir uns stellen müssen? Und danach kommen wir eben auf die einzelnen Methodiken nochmal geometrisch, ikonisch, pixel, hierarchisch und graphbasiert. Was heißt das? Also, was heißt das, da kommen wir gleich noch hin, sondern was gibt es noch für Möglichkeiten, um Visualisierungen besser zu machen, schöner zu machen? Wir hatten es von dem Visual Analytics, die Interaktionsmöglichkeiten mit den Daten. Also wenn wir interaktiv mit der Visualisierung arbeiten können, erlaubt es uns auch natürlich einen wesentlich höheren Erkenntnisgewinn. Und da gibt es verschiedene Interaktionstechniken, die auch in der Literatur schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Es geht los von Mapping, Projektion, Filterung, wir selektieren irgendwelche Daten raus. Brushing and Linking ist eine Technik, die es noch gibt, und Zooming ist auch sehr beliebt, gerade um entsprechende Detailbereiche nochmal hervorzuheben und den Kontext zu behalten. Wir hatten das mal im Timeseer, war das so drin, dass man eben einen speziellen Zeitbereich in den Fokus rückt, aber die anderen noch als Korrelation eben behält. Verzerrungen, Verzerrungstechniken können wir auch für Visualisierungen verwenden. Natürlich können wir keine Verzerrung anwenden, das heißt die Originaldaten in einem entsprechenden 2D-Space, 3D-Space abbilden, genauso wie sie vorkommen. Wir können eine sehr simple Verzerrung machen oder wir können eine multidimensionale Verzerrung machen. Dazu fällt eben auch das Beispiel vom letzten Mal mit dem LAMP, das eben multidimensionale Faktoren reinbezieht, um eben Verzerrungen zu erreichen, um eben eine homogene Darstellung der Daten zu bekommen. Was sehr wichtig ist und auch immer wieder kommt, ist die Informationsdarstellung. Ist es eine vollständige Darstellung der Informationen, die wir haben? Also wir sehen also immer alle Daten oder gehen wir sehr selektiv darin vor und sagen, okay, das ist eben auch wieder der Visual Analytics Part hier, selektiv hinein und wählen uns einzelne interessante Punkte heraus, mit denen wir dann weiter arbeiten wollen. Und das ist eben auch eine Informationskodierung, die wir verwenden sollten, um eben auch den Erkenntnisgewinn zu fördern, weil das ist ja schließlich das, was wir mit einer Visualisierung auch erreichen wollen. Wir wollen ja nicht schöne Bilder machen, sondern wir wollen mit diesen Bildern auch Informationen transportieren. Da hatte Keim 2000 diese verschiedenen Dimensionen einfach mal aufgespannt, hier mit Adaptionen mal dargestellt. Das heißt, wir haben drei unabhängige Dimensionen, die jeweils verwendet werden können, abhängig dann auch mit verschiedenen Faktoren, die auch jetzt nicht unbedingt, also das ist jetzt keine Nonplusultra-Visualisierung an dieser Stelle, weil nicht unbedingt ein Zusammenhang zwischen Graph, hierarchisch, Pixel, Ikonen und geometrisch existiert, was aber diese Grafik zum Beispiel impliziert. Aber es sind verschiedene Dimensionen in der Richtung der Visualisierung. Einzelne Beispiele kann man hierzu nennen, gerade graphenbasiert, sind natürlich einfache Graphen, Informatiker kennen das, das ist so der typische Standard, irgendwelche Knoten, irgendwelche Bäume, die wachsen, die so beliebig verbunden sind. Wir haben aber auch spezielle Graphen, direkte azyklische Graphen, symmetrische Graphen, geclusterte Graphen, da habe ich auch später noch ein paar schöne Bilder, die das entsprechend nochmal ein bisschen schöner sind. Ikonenbasierte Methodiken hatten wir schon im Rahmen dieser Vorlesung. Da gehe ich auch nur sehr kurz nochmal drauf ein. Das waren eben sowas wie die Chernoff Faces, die Stick Figures, die verschiedene Dimensionen in ihrer Repräsentation zusammenkodieren. Da fallen auch die Tensor Splats prinzipiell mit rein, Shape Coding, Color Icons, Tilebars etc. Also solche, die eine Ikone repräsentieren, die wir mit verschiedenen Attributen versehen können und die dann gehäuft in einem Graphen, in einer Visualisierung wieder auftauchen und uns so entsprechend verschiedene Daten sehr schnell ergreifen lassen. Pixelbasiert sind dann wirklich sehr feingradige Methodiken, die es gerade auf Zusammenhänge legen. Also wir wollen durch rekursive Pattern Informationen herausziehen. Da gibt es noch Circle Segments als weitere Methodik oder Spiral and Axis, also dass man irgendwas spiral versucht zu kodieren, irgendwelche Achsen projiziert, aber alles eben auf einzelne Pixel-Ebene. Hierarchiebasiert kennt man vielleicht die Tree Maps. Das ist so eine schöne Visualisierung, die gerade versucht, den verbrauchten Speicherplatz auf der Festplatte zu visualisieren, indem es dann entsprechende Quadrate produziert und die Quadrate sind entsprechend oder Rechtecke sind unterschiedlich groß. Je mehr Speicherplatz sie brauchen, desto größer werden sie, dann werden sie noch farblich kodiert nach dem Typen. Sind das Videos, sind das irgendwelche einzelnen Config-Dateien, sind es Texte, sind es PDFs, die sind natürlich auch passend zusammen farblich kodiert und der Algorithmus versucht an der Stelle natürlich die Informationen zu bündeln, dass wir sagen können, okay, wir haben einen Riesenblock, wo du Videos hast und dieser Riesenblock aus Videos besteht eben aus so und so vielen Unterblöcken. Das heißt, das ist eine entsprechende Hierarchie, die da kodiert wird. Was haben wir noch? Wir haben Dimensional Stacking, das es erlaubt, einzelne Detailansichten von einer Überhierarchie quasi zu extrahieren. Wir haben Worlds within Worlds, also wir versuchen verschiedene Systeme ineinander zu repräsentieren, miteinander zu verbinden, Countries, InfoCube, da gibt es sehr, sehr viele Methoden. Geometriebasiert, wir hatten letztes Mal schon die Scatterplots, die kommen immer wieder. Wir hatten auch die Parallel Coordinate Plots, das ist auch ein geometriebasierte Visualisierungstechnik. Es gibt Hyperslice, Projection Views, also irgendwelche Schnitte dadurch. Wir haben Projektionen und wir haben Landscapes. Landscapes ist eine sehr schöne Methodik, die mit einer Metapher arbeitet, nämlich einen Landzug zu repräsentieren auf abstrakten Daten, die eigentlich eben nicht einen Landzug darstellen. Da habe ich dann auch noch ein paar Bilder raus. Aber was wir natürlich auch können und was auch sehr viel verwendet, sind beliebige Kombinationen aus diesen einzelnen Methodiken. Dass wir sagen, okay, wir verwenden eben Ikonen und setzen die in ein Landscape. Das können wir relativ gut machen. Da können wir auch multidimensionale Faktoren einfach kodieren und können die zusammen erfassen, ohne dass jetzt zusätzliche Informationen kodiert werden müssen mit einer anderen Visualisierung. Was gibt es noch? Für die Verzerrungstechniken gibt es schöne Beispiele, die Perspective Wall, eine bifokale Linse, das ist auch ein sehr tolles Ding. Es gibt die Table Lens und die Graphical Fish Eye Views, das ist so eine ganz klassische Methodik, dass man wirklich so sieht, okay, in eben einer Linse, die ich irgendwo platziere, in meinem Graphen zum Beispiel, bekomme ich das eben sehr aufgeblasen, sehr detailliert, und der Rest wird entsprechend mit einer Fisheye-Verzerrung sehr stark gestaucht. Also das heißt, eine nicht-lineare Abbildung an dieser Stelle, die wir verwenden, um ein Ziel näher darstellen zu können, Informationen selektiver wahrnehmen zu können. Es gibt aber auch komplexe Verzerrungen, die wir verwenden können, irgendwelche hyperbolischen Darstellungen, Hyperboxen, also sehr multidimensional an dieser Stelle, wo wir dann gerade auch für die Visualisierung selbst, wenn sie 3D ist, einzelne Dimensionen auswählen können, um das entsprechend zusammenzubringen. Oder was man dann in der Regel dann macht, ist dann zu sagen, okay, ich habe eben sehr, sehr viele Dimensionen, ich klatsche sie in einer Matrix-Darstellung zusammen, die dann nur eine Subset der jeweiligen Dimensionen abbildet. Interaktionstechniken oder dynamische Techniken fallen in Beispiele Data to Visualization Mapping hinein. Da gibt es auch verschiedene Anwendungen, die das genauso machen. Das ist quasi der Vorläufer von den Visual Analytics, die quasi verwendet wurden, um erst einmal die Möglichkeit zu haben, ich habe Daten und ich kann mit diesen Daten interaktiv Manipulationen auswählen. Ich kann Subdaten selektieren, wie man auch immer sagt, ich hätte jetzt gerne nur die Statistiken der letzten Woche von meiner Webseite, oder ich würde jetzt gerne diesen Subteil von meinem Laserscan sehen, weil das ist das, was mich interessiert. Der Rest ist irgendwelches Rauschen, das habe ich schon identifiziert, das kann ich also wegschmeißen. Projektionen haben wir natürlich auch, da fällt dann Grand Tour, S Plus und Xcobi rein, das sind auch wieder Anwendungen an dieser Stelle, die es eben erlauben, durch Projektionen erst einmal das Gesamtbild auch zu sehen und damit dann zu arbeiten. Filterung, klassische Selektion, Querying, the Magic Lens, Filter und Flow Queries, das ist auch dann so ganz schöne Mechanik, dass man einfach sagt, ich mache einfach wirklich wie einen Fluss, der mir nachvollziehbar macht, wie habe ich denn meine Daten abgefragt, wie kann ich die entsprechend verwenden. Linking und Brushing gibt es genauso, verschiedene Tools, die bereits existieren, die eben dynamische Interaktionstechniken ermöglichen. Das heißt, ich kann Elemente miteinander verknüpfen und ich kann in diesen Daten einfach rummalen, um mir entsprechende Zusatzinformationen zu kodieren, die ich als Experte quasi da drin habe. Zooming, entsprechend auch wieder ein paar Tools, die das genau machen, aber ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch, wie man schon merkt. Weil ich habe das auch noch mit schönen Bildern. Detail on Demand gibt es natürlich noch weitere Tools. Was heißt das? Ich nehme quasi eine vereinfachte Repräsentation der Visualisierung in einer abstrakten Form und kann dann eben wieder die Magic Lens verwenden, um eben an dieser Stelle mehr Informationen nachzuladen auch. Also es geht hier wirklich auch um selektives Datenstreaming und selektive Datenverarbeitung. Also ich möchte eben nicht auf dem gesamten Datensatz erstmal ein Data Mining machen, sondern ich mache erstmal das auf einer abstrakten Ebene, lebe mit irgendwelchen Approximationen und dann in dem Moment, wo ich sage, okay, hier an dieser Stelle würde ich gerne jetzt genau wissen, was eigentlich passiert ist, und dann bekomme ich hier die Details geliefert und kann darauf dann nochmal neue Informationen generieren. So. Bei den geometrischen Visualisierungstechniken, das ist quasi jetzt das erste große Thema, geht es darum, dass wir Visualisierung durch geometrische Transformationen erreichen. Also wir wollen die Daten nicht irgendwie beliebig durch die Gegend schieben, sondern wir machen eine einfache geometrische Transformation und erhalten dadurch eben Einblick. Beispiele, Panel Matrices, das sind die Scatterplot Matrices, die ich schon erwähnt habe. Es gibt Projection Pursuit Techniques. Es gibt Hyperslide, Projection Views, habe ich auch gleich Beispiele. Dazu fallen eben auch die Landscapes, die eben eine Transformation durchführen in einen dreidimensionalen Raum von meinen abstrakten Daten und eben ein Bild produzieren, mit dem ich dann als Betrachter wieder mehr anfangen kann. Und natürlich auch die Parallel Coordinates, die wir auch schon mal kurz hatten. Die Scatterplot-Matrices, die sehen dann ungefähr so aus, so hatte sie Cleveland 93 vorgestellt. Das heißt, wir nehmen einfach den Scatterplot, also Punkte, die in einer 2D-Darstellung entsprechend einfach aufgezeichnet werden, ohne Zusatzinformationen in erster Linie. Wir können dann natürlich dann auch noch Gruppen identifizieren Und was wir dann machen, wir plotten das auf zwei Dimensionen und das ist gerade für k-dimensionale Datensätze gibt es dann k-1/2 Diagramme, die wir haben. Und wichtig ist, dass jeweils in der Spalte und der Zeile die Informationen auf eine Skala gemappt werden und ich kann sie also dementsprechend einfach schnell miteinander vergleichen. Das ist die große Idee. Ich kann Ähnlichkeiten sehr schnell feststellen mit der jeweiligen Dimension, die ich hier kodiert habe. Ansatz ist möglichst vollständig. Also ich möchte an dieser Stelle nicht irgendwelche Daten herausfiltern, sondern ich möchte irgendwelche Zusammenhänge in einer gewissen Dimension erkennen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das ist ganz explizit für multidimensionale Datensätze gedacht, dass man hier reingehen kann und sagt, aha, da ist etwas, was vielleicht interessant ist. Projection Views ist dann eine Erweiterung der Scatterplot-Matrix, wie sie Tweedy 96, Tweedy et al. Vorgestellt haben. Wir haben in erster Linie eine orthogonale Projektion. Wir haben hier quasi eine Range of, von der Sektion, die wir quasi haben wollen. Und die projizieren wir orthogonal auf eine weitere Fläche. Und die können wir dann auch entsprechend farblich noch kodieren, wenn wir das wollen. Das sieht man dann hier. Das ist hier diese farbliche Kodierung, soll das sein, die eben einen Subraum nochmal identifiziert und alle Daten repräsentiert, die eine gewisse Eigenschaft aufweisen. Ziel ist es, wir möchten bedeutsame Projektionen finden. Ja, ich meine, wir können beliebige orthogonale Projektionen machen, in jeder Dimension, einfach orthogonal, das geht ganz einfach. Das muss nicht achsenorientiert sein, das kann in der jeweiligen Dimension natürlich sein. Aber das große Ziel ist, wir verbinden an dieser Stelle einmal eine Selektion, das heißt, wir wählen einen Subpart aus und nach dieser Selektion führen wir die Projektion durch und haben eine sehr einfache Repräsentation der Daten an dieser Stelle. Die Projection Views haben wir hier ein Beispiel mit Brushing auf Basis von Toleranzwerten. Also das Brushing ist das, die Rotfärbung, sind die Toleranzwerte, die das entsprechend identifizieren. Und wir haben hier quasi verschiedene Schnitte durch diesen Datensatz hindurch. Und dieses Rechteck ist dann die jeweilige Repräsentation aus der verschiedenen orthogonalen Projektionen, wo die dann im Endeffekt gelandet sind. Das heißt, in der einen Dimension ist das Rechteck natürlich hier oben gelandet. Und wenn wir das projizieren, landet das einmal dann bei dieser Dimensionsansicht auf der Ebene und das zieht sich so entsprechend durch. Das heißt, wir haben einen Bezugspunkt, mit dem wir auch identifizieren können, okay, was sagt diese Selektion eigentlich aus? Wo finde ich diese Selektion denn immer in anderen Datensätzen wieder? Das ist auch extrem wichtig, damit man auch nachvollziehen kann, wie hängen die Daten eigentlich zusammen. Ich kann ja nicht beliebig einfach meine Daten daraus ziehen, sondern die gehören ja irgendwo hin. Und damit ich grob das orientieren kann, ist eben diese Selektion damit drin. Hyperslice von Van Wyk und von Nier von 93 ist auch wieder eine Erweiterung der Scatterplot-Matrix. Wir machen hier in dem Fall aber K-Quadratschnitte durch einen k-dimensionalen Datensatz und der Schnitt, also das ist dann auch wieder, wie ich diesen Schnitt entsprechend setze, ist dann auch wieder eine Spezifikation, die ich interaktiv machen kann. Also ich kann da selektiv reingehen und sagen, ich möchte jetzt hier einen Schnitt haben und ich bekomme dann entsprechend K-Quadrat-Schnitte raus, die das entsprechend repräsentieren. So kann ich dann auch an der Stelle zum Beispiel mit einer Häufigkeitsverteilung noch Informationen rausziehen, die ich dann später wieder zum Erkenntnisgewinn verwenden kann. Da gibt es noch mehr Beispiele. Wir haben ja hier zum Beispiel das Koordinatensystem hat, je nachdem aus welcher Sicht man das hat, hier dann andere Datensatz oder auch Richtungskodierung. Man sieht dann, auf der Diagonalen ist natürlich keine Information vorhanden, weil das quasi der Schnitt mit sich selber wäre, aber die jeweiligen anderen Achsen kodieren da diese Informationen entsprechend rein. Die Parallel Coordinate Plots ist einfach die Idee, an k-parallelen Achsen orientiere ich meine Daten. Ich pro Attribut bekomme ich eine einzige Achse, also wenn ich K-Attribute habe, dann gibt es eben K-parallele Achsen und ich verbinde diese Achsen durch einen Linienzug, wobei die Achsen jeweils in der jeweiligen Attributsdimension lokal skaliert sind. Also 1 ist immer oben, 0 ist immer unten. Ich fange nicht an, die beliebig zu drehen und das, was ich dadurch bekomme, ist, ich kann einzelne Zusammenhänge nachvollziehen, die dann quasi sagen, okay, hier gehen eben die Datensätze da so und so durch. Und wenn ich eben durch so ein Blending, wie wir es von Zoo schon letztes Mal hatten, mit hineingehe, kann ich eben das auch wesentlich besser noch repräsentieren. Wenn ich nicht so viele Daten habe, was ja auch der Ursprung im Endeffekt ist, wo das herkommt, dann kann ich relativ einfach Zusammenhänge erkennen. Also es gibt verschiedene Einsender, die dann eben verschiedene Materialien zum Beispiel mitgeschickt haben. Die sind dann in zwei Geschlechter aufgeteilt. Dann haben wir noch irgendwie einen internen Code, den wir haben. Und dann können wir das, mappt sich das im Endeffekt irgendwie auf zwei Typen im Endeffekt ab. Aber was wir daraus auch erhalten können, wir können jede einzelne Linie nachverfolgen. Wir können Häufigkeiten entdecken, wo sind besonders viele, die reingehen, wo sind besonders wenige, die reingehen, und können dadurch die jeweiligen Attribute besonders identifizieren und inspizieren und dadurch vielleicht auch Erkenntnisse gewinnen, die uns dann sagen, okay, geschlechtermäßig waren wir doch relativ gut verteilt, aber hier dieser Signaturcode, der geht ja irgendwie in die Richtung und der HWI-Typ ist da unten. Das hängt ja wieder davon ab, was das ist. Ja, und wenn man hier ein Paradebeispiel von Visual Clutter, man erkennt gar nichts mehr. Bevor man gesagt hat, ich mache das mit einem simplen Blending, was ja auch nicht unbedingt immer der Weisheit letzter Schluss ist, ist, wir reduzieren einfach die Datenmenge auf einen entsprechenden Subset und können daraus dann wieder Zusatzinformationen erkennen. Das ist dann auch wieder der interaktive Teil. Ich identifiziere eben, okay, ich möchte gerade Daten haben, die hier in dem oberen Teil sind. Da kann ich ja entsprechende Linien zurücktracen und sagen, ich nehme nur die Quellen, die das entsprechend füllen. Das ist auch eine schöne Visualisierung, die man auch verwendet, um Spam-Absender zu identifizieren. Das heißt, ich habe viele Empfänger. Das heißt, der Parallelplot auf der Empfängerseite ist riesig, aber irgendwie ist das alles von einem Absender gekommen. Ja, das heißt, das ist ein Plot, der mit einem Riesentrichter quasi auf einen Absender zeigt. Und den können wir dadurch auch visuell sehr, sehr schnell identifizieren. Gerade bei sehr großen Datenmengen ist das dann relativ einfach. Hier hatte Keim noch Query Selective Coloring noch eingefügt. Das heißt, je nachdem, welche Anfrage man quasi hineinsendet, bekommt das eine unterschiedliche Färbung. Das heißt, durch den entsprechenden Farbschlag können wir dann auch noch so zeitliche Informationen kodieren oder bestimmte Abfragegruppen identifizieren, die uns dann Zusatzinformationen an dieser Stelle einfach auch grafisch noch kodieren, ohne ein Blending jetzt zu machen, weil das Blending hat ja wieder das Problem, das muss man dann mit einer Heatmap machen. Das ist ein eindimensionales Coloring, also das ist nur die Häufigkeit, die quasi kodiert wird, aber die sagt nichts darüber auf, wo kommst du her oder was für ein Attribut hast du denn, weil du da eben in dieser Zeit zum Beispiel aufgenommen wurdest. Sagt er nur, da sind relativ viele, das kann ja sein, dass die schon 2 Jahre alt sind, aber halt einfach noch als statistische Restbestände da drin sind. Die könnte man durch Query Selective Coloring natürlich hervorheben. Sieht man dann, okay, das sind uralte Anfragen, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr betrachten. Das kann man natürlich auch noch in 3D erweitern, ohne Probleme. Wobei hier dann natürlich die Tiefenachse als weitere Eingabemöglichkeit existiert, die dann ein Alter zum dem Datum einfach noch mitkodiert. Das heißt, wir haben in der Tiefe einfach noch das Alter, das dann eben sagt, wie hat sich es über die Zeit zum Beispiel variiert. Oder wir können einfach ein normales Attribut, das wir einfach als Hauptaufspannungsattribut nehmen wollen, in die Z-Achse legen und können darüber dann den PCP machen und sehen dann darüber, über wie sich dieses Attribut verändert, wie sich das quasi auf die anderen Achsen auswirkt. Spiral Graphs, wie sie Weber vorgestellt hatte, ist besonders interessant für zeitvariante Datensätze. Also das ist eine alternative Visualisierung, gerade auch eine Informationsvisualisierung. Wir versuchen, Daten aus einer Sequenz in Form eines Kreisdiagramms darzustellen. Die Kodierung der Merkmale können wir mit Farben, Glyphen und Balken realisieren. Und was man hier zum Beispiel sieht, ist der tägliche Sonnenscheinintensitäten über den Zeitraum von einem Monat. Ich kann das einmal als Liniendiagramm darstellen. Man sieht dann irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit, die auftritt. Ja, das scheint halt irgendwie mit festen Abständen immer stark die Sonne. Aber wenn ich das eben auf einem Spiralgraph abbilde, den ich auch zeitlich kodiere, dann sehe ich, okay, irgendwie im unteren Segment, das ist dann da, wo die Sonne aufgegangen ist, 6 bis 6 Uhr abends, Ja, dann ist bei 12 Uhr, das ist auch auf dem Spiralgraph im südlichen Teil, ist da irgendwie ein Maximum zu erkennen. Warum liegt das? Ja, weil da halt einfach die Sonne am Zenit steht, ja? Also am höchsten Punkt, den wir hier sehen können. Das wäre aus einem Spiralgraph relativ einfach herauszulesen. Hier ist es prinzipiell auch möglich. Man merkt, okay, die Intervalle sind irgendwo fix. Aber das ist eben etwas, was wir durch den Spiralgraph wesentlich einfacher kodieren können als in einem normalen. Und wenn ich jetzt dann noch weitergehe und die Zyklenlänge variiere, das ist quasi der Abbildungsbereich auf einem Umlauf in dem Graphen, sondern ein Umlauf ist ein Zyklus, sind natürliche Zyklen selbstverständlich bevorzugt. Ich meine, das ist das, wo der Mensch drin denkt. Es sind Tage, es sind Wochen, es sind Monate, es sind vielleicht auch Stunden. Das ist etwas, womit wir auch gerade durch die Uhren, wie wir über die Jahre geprägt worden sind, sehr einfach verstehen. Aber wenn ich jetzt anfange, das als Variable zu sehen und sage, okay, ein Zyklus ist eben eine Variable, die ich durch einen Slider einfach verändern kann, dann kann ich sehr schnell oder sehr einfach auch neue Periodizitäten darin finden, die ich vorher einfach nicht gesehen oder auch gar nicht erwartet hätte. Ich fange also an, diesen Umlaufzyklus zu ändern und schon finde ich einen neuen, überliegenden Zyklus, den ich vorher nicht erwartet hätte. Vielleicht existiert ja ein Zusammenhang mit dem Mondstand, den noch keiner so jetzt erwartet hätte. Gut, bei Lichtintensitäten wissen wir das, aber kann ja entsprechend sein, dass da noch was anderes einfach mit hineinspielt. Da 2D an der Stelle natürlich sehr beschränkt ist, Tiefe auch als Doppelkodierung verwenden und haben dadurch eine 3D-Helix. Ja, ist also dann eben nicht mehr, dass wir unterschiedliche Umlaufgrößen verwenden, sondern die sind alle gleich groß, aber wir ziehen das quasi in die Tiefe wie eine Spirale und können hier sehr einfach Selektionen auf Subintervallen machen, die wir so jetzt vielleicht im ersten Moment nicht gesehen haben. Ja, wir können das auch hier machen. Dann markiere ich hier unten den Bereich und was passiert? Ich kriege einen kompletten Umlauf markiert. Das ist überhaupt nicht intuitiv an der Stelle. Das ist nicht, was ich erwarten würde. Ich würde erwarten, wenn ich da unten diesen Bereich auswähle, dass ich nicht einen kompletten Kreis bekomme, sondern eben diesen Subteil da unten. Und das ist eben mit der Helix dann noch ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, weil es eben ein kontinuierlicher Kreis ist, der sich leichter an dieser Stelle nachvollziehen lässt und was auch die Selektion erleichtert. Dann kann man noch mit Projektionen arbeiten, sieht dann, okay, was ist denn jetzt hier wirklich real selektiert worden und so weiter. Das Problem von so einem Spiralgraph ist natürlich unterschiedliche Detailgenauigkeit. In dem äußeren Umlaufkreis habe ich den größten Weg, den ich zurücklegen kann. Da kann ich die meisten Details kodieren, wobei ich auf dem innersten Kreis natürlich sehr wenige Details speichern kann, weil ich da am wenigsten Pixel habe, wo ich Informationen kodieren kann. Das ist auch so ein Grund, warum man dann so eine 3D-Helix nimmt, weil die alle gleich groß sind und mir keine Bevorzugung auch visueller Art und Weise erzeugen. Die inneren sind quasi so die ersten und die äußeren sind die letzten. Deswegen die letzten sind wichtiger, weil sie sind größer. Das, wir nehmen das als Menschen ja auch wesentlich wichtiger wahr. Weiss et al. Hatte dann eine andere Idee noch, 95, nämlich wir nehmen unsere Daten und stellen sie als eine perspektivische Landschaft dar. Das Erste, was wir dafür brauchen, wir müssen eine Transformation in Höhendaten machen und das dann eben auf eine 2D-Domain abbilden, was dann quasi 3D-Landscape ist. So, und was haben wir hier gemacht? Oder was haben die hier gemacht? Das ist eine Textanfrage an eine Datenbank. Die Trefferrate definiert die Höhe und die Farbe und die Positionierung ist ein Ähnlichkeitsmaß, das man verwendet. Also Texte, die ähnlicher Natur sind, ähnliche Begriffe, die einfach quasi dasselbe Wort irgendwo auch bedeuten oder ähnlich gelagert sind. Da gibt es verschiedene Metriken, die das machen. Und ich kodiere das eben als ein Landscape und ich bekomme dadurch auch eine gewisse Kontinuität vermittelt, die ich so in einfachen Wörtern jetzt nicht erwarten würde. Also ich erkenne relativ schnell, okay, was war am meisten angefragt, kann man in dem Pixelbild leider nicht besonders gut lesen. In der Originalquelle funktioniert das noch, da ist das auch noch rausgeschrieben. Aber ich erkenne schon, okay, das sind 2 Peaks, die hier sind vor allem relativ viele Suchbegriffe in einer ähnlichen Domäne gelagert. Die sind anscheinend begrifflich sehr ähnlich. Und dann haben wir einen zweiten Peak, der davon natürlich distinkt ist, der dann einen anderen Begriff hat, der aber auch sehr oft gewählt wurde. Das ist einfach durch sowas, kann ich das relativ einfach kodieren. Was sie dann noch machen, ist in dann verschiedene Selektionen. Das heißt, ich wähle da einen entsprechenden Punkt aus, draufklicken und dann bekomme ich dazu Informationen, was ist das, warum hat das diese Werte. Ich kann das also interaktiv abfragen, kann dann auch Perspektive drehen, sehe vielleicht irgendwelche Berge oder Peaks, die ich vorher nicht erwartet hätte und kann damit sehr, sehr gut arbeiten. Gut. Nächstes großes Themenpunkt, ikonenbasierte Verfahren. Visualisierung durch Variationen der Eigenschaften der Ikonen. Das heißt, ich habe eine Ikone, die hat gewisse Eigenschaften, die kann ich manipulieren. Beispiel Journal Faces, da kann ich die Augenbrauen, die Nasenstellungen, das Smilen oder Nicht-Smilen kann ich jeweils als eigenes Attribut sehen, das ich beliebig ändern kann, in gewissen Grenzen natürlich. Und durch diese Variation dieser Eigenschaften kann ich mehrere Attribute auf einmal an einer 2D-Position einfach repräsentieren. Also ich habe neben der Positionskodierung, die ich ja eh habe, ich kann meine Bubble Graph oder mein Channel Face beliebig setzen, kann aber noch weitere Attribute einfach mitkodieren, indem ich dann sage, okay, wenn eben die Bevölkerungsrate sehr niedrig ist oder der Lebensstandard relativ niedrig, dann ist es halt ein trauriges Channel Face und wenn der Standard sehr hoch ist, dann kommt da eben ein Smiley rein und schon habe ich eine weitere Kodierung mit reingemacht, die eben auch nicht auf Farben basiert, sondern auf der Wahrnehmung von Gesichtern, wo wir Menschen sehr gut sind. Das geht entsprechend weiter. Es gibt noch Shape Coding, Color Icons etc. Bubble Graphs ist das Paradebeispiel von Bertin mit der Kodierung, wie viele Menschen wohnen da drin. Je größer das ist, desto schöner oder desto mehr Leute wohnen da. Das ist sehr schnell zu erfassen. Da brauche ich nicht viel erklären. Das hat mir schon, das ist eine sehr effektive Darstellung. Die Stick Figures hier Grinstein et al. Mit dem Great Lake sieht man da auch entsprechende Strömungsinformationen und auch Tiefeninformationen, die ich einfach durch dieses Shading bekomme, wie ich dieses Stick Figure hier auf der linken Seite einfach variiere. Durch zusätzliche Informationen, die da mit drin sind, kann ich Ähnlichkeiten sehr schnell erkennen. Ich sehe schon, auch, da scheint irgendwas hier sehr konfus zu sein. Hier ist irgendwie wahrscheinlich irgendwo ein Gap. Warum ist da ein Gap? Das hängt davon ab, was das für Daten sind. Also das ist hier in dem Bild zum Beispiel nicht drin. Das können wir nicht sehen, aber wir sehen aus der strukturellen Information sofort, dass da was ist. Ähnlich geht das natürlich dann mit Farbkodierung noch weiter. Kann ich dann noch zusätzliche Informationen mit hineinbringen, indem ich dann explizite Farben nehme. Die Channel Faces mit verschiedenen Augen, Gesichtsformen, kodieren das natürlich auch nochmal weiter. Das heißt, ich habe dann hier eine normale Verteilung, die das irgendwo darstellt und ich kann dann zusätzliche Dimensionen kodieren durch den Gesichtsausdruck. Und da wir Menschen ja sehr gut im Gesicht erkennen sind, sehen wir auch relativ schnell entsprechende Häufigkeiten, die da sich bilden können. Das hat Alexia und Müller nochmal ein bisschen weiter gemacht, die dann wirklich schönere Gesichter auch genommen haben. Die das dann kodieren, neutral, gute Wirtschaft, viele Recreational Facilities, also viel Erholung, hohe Verbrechensrate und Bad Healthcare Situation. Und dann kann man hier das entsprechend miteinander mischen. Also das ist ein Blending von den verschiedenen Faktoren, die damit reinspielen. Und weil es auch eigene Parameter sind, die jeweils variiert werden in den Gesichtern, kann ich dann eben diese 5 Dimensionen einfach durch. Also es sind insgesamt 7 Dimensionen, die wir hier sehen, die wir einfach in ein 2D-Bild relativ einfach kodieren können. Also wir können dann schön erkennen, okay, das grinst hier schön, dann haben wir wohl viele Recreational Facilities hier in Los Angeles und San Francisco. Das scheint schon mal sehr erholsam zu sein. Ja, was haben wir noch? Der zwinkert, good economics, alles klar. Haben wir eine breite Nase? Ja, haben wir. High crime rate? Naja, es gibt viel Geld, es gibt auch viel Kriminalität. Die Gesichter haben den entscheidenden Vorteil, dass wir Menschen sehr gepolt darauf sind. Wir erkennen Gesichter sehr gut, wir können Gesichter auch sehr, sehr gut unterscheiden, weil wir das aus der Sozialstruktur, wie wir halt über die Jahre evolutionär hervorgekommen sind, das gelernt haben müssen. Wir müssen Menschen schnell und effizient erkennen und da sind Gesichter natürlich super. Ich fange an, irgendwie einzelne Attribute von einem Gesicht zu verändern. Ich mache die Nase breiter, ich mache die Augenbrauen größer, ich fange an zu lächeln, ich fange an zu weinen, ja, ziehe mein Gesicht runter. Das sind ja verschiedene Muskelpartien, die auf einmal in so einem Gesicht arbeiten, aber wir erkennen sofort, okay, das ist ein Gesicht und das ist eben nicht das mit der dünnen Nase, sondern das ist das mit der dicken Nase. Das erkennen wir sehr schnell. Und das erlaubt es uns eben auch an dieser Stelle, das als Attributskodierung zu verwenden und zu sagen, jawohl, das, wir sind sehr gut da drin, das zu unterscheiden, wir Menschen. Dann können wir das auch nehmen, um eben das quasi auch nochmal hervorzuheben, dass es eben nicht alles nur ein Gesicht ist. Also Autisten sollte man sowas nicht zeigen, die können das nicht. Aber der Durchschnittsmensch ist da relativ schnell im Erfassen von so etwas. Genau, es ist besser als Symbole, weil die Symbolik müsste man, wir können auch nicht beliebig das verknüpfen. Bei Gesicht geht das relativ einfach. Das ist auch so die Idee von den Chernoff Faces, die eben sagen, wir sind gut im Gesichter erkennen. Das haben die als Attribute, ob der jetzt eben das Auge zumacht oder nicht, das erkennen wir sehr schnell. Und wenn wir das einfach mit einer Meta-Information versehen, also wenn das Auge zu ist, gibt es gute Wirtschaft, dann erkennen wir überall sofort, okay, wer zwinkert denn? Und dann haben wir das sofort erfasst und dann heißt es, ah, da ist eine gute Wirtschaft. Es könnte auch was anderes heißen, das ist jetzt relativ egal, aber das ist jetzt gerade dieses eine Beispiel. Also diese Informationskodierung ist sehr effizient und erlaubt es uns sehr, sehr schnell eben diesen Zusammenhänge zu erfassen. Also das sind wirklich jetzt 7 Dimensionen, die wir auf einmal in einem 2D-Bild kodieren, ohne jetzt viel Farben, ohne viel Überlagerung, also das ist schon ziemlich gut. Das ist nicht Nonplusultra, aber es ist ziemlich gut. Die zwei hatten dann nämlich noch die Idee, man kann das ja vielleicht auch mit anderen Gestiken machen, wenn ich eben jetzt nicht Gesichter nehme, zum Beispiel eben sowas wie eine Hand. Ja, je nachdem, welchen Finger ich quasi reinmache, kann ich dann verschiedene Informationen kodieren und das fällt halt schon nicht mehr ganz so leicht. Warum ist das so? Weil eben Gesichter von uns besser wahrgenommen werden, aber ja, da sind Finger gespreizt und nicht gespreizt, das ist dann auch sehr unterschiedlich wahrzunehmen. Es ist wesentlich schwieriger an dieser Stelle, das wirklich zu verarbeiten als die Gesichter. Also man ist mit den Gesichtern wesentlich besser dran. Obwohl hier auch wieder 7 Dimensionen entsprechend kodiert werden. Was haben wir noch? Wir haben noch Shape Coding. Paradebeispiel, was man aus Shape Coding kennt heutzutage, ist irgendwie DNS-Code, den man irgendwo darstellt. Wie funktioniert das? Ja, man hat einfach eben diese ganzen Säure-Basen-Paare, die da entsprechend in der DNS-Code drin sind. Und die werden dann einfach in verschiedenen Reihen angefragt. Und wenn da eben ein Pattern-Matching vorherrscht, okay, dann wissen wir, die zwei sind genetisch verwandt. Und das ist genau, was auch mit Shape-Coding quasi passiert. Hier war das eben ein Resistent- und Nicht-Resistent-Kodierung. Und man findet dann relativ aus den Datensätzen sehr einfach, wer quasi für die einzelnen Merkmale resistent ist oder nicht. Und man erkennt vielleicht dann auch gewisse Muster wieder darin, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Das hängt ja dann auch wieder davon ab, okay, was war das für eine Testreihe, was wurde da gemacht? Und da kann man dann nochmal ein bisschen spielen. Die Color-Icons sind eine Erweiterung von dem ganzen Kram. Ja, das heißt, wir nehmen quasi Shape-Coding und nehmen jetzt eben nicht schwarz und weiß, sondern wir nehmen mehrere Farben und wir nehmen die Farben quasi aber an der Stelle auch immer gleich. Das heißt, es ist ein zusätzliches Attribut, das ich mit einem Wert versehe. Und wenn ich das quasi mal so zusammenbringe, dann kann man sehen, das ist eine Verteilung von einem Zufallsgenerator, der geschrieben wurde. Und man erkennt relativ gut, er ist nicht uniform. Warum erkenne ich, dass dieser nicht besonders gut und nicht uniform ist? Weil hier in diesen Mustern quasi eigentlich das größere Gesamtmuster, was man erahnen kann, die uniforme Verteilung der Attribute von innen nach außen, schön uniform verteilt, würde man erwarten, dass das auch ein homogenes Muster gibt. Tut es aber nicht. Wir haben Ausreißer hier in diesem Bereich, wir haben Ausreißer hier, wir haben Ausreißer hier. Und damit kann man sehr schnell überprüfen, ob ein gewisser Algorithmus ein Kriterium erfüllt. Ich kann einfach Muster erkennen. Er müsste das quasi richtig machen, aber er macht das nicht richtig. Und damit habe ich schon einfach einen sehr schnellen visuellen Beweis, der mir sagt, ey, mein Verfahren ist Schrott. Wir hatten die Data Checks nochmal als Erweiterung für normale Alternativen zu Chernoff Faces, dass wir verschiedene Attribute dann auch noch farblich und formlich versuchen anzupassen. Die lasse ich jetzt aber einfach erstmal so. Die werden auch nicht wirklich oft noch verwendet. Ist auch wirklich selten. Die Idee sind die drei Punkte, die nicht in der Ideebox sind. Das muss ich nochmal besser machen. Die Idee vom pixelbasierten Verfahren ist die Abbildung von Merkmalen mittels farblicher Zellen. Also ich möchte quasi eine Zelle haben, wie wir das jetzt auch schon beim Shape-Coding und im Color-Icons prinzipiell haben, möchte ich quasi eine Zelle farblich markieren. Ich möchte damit auch ein einziges Merkmal machen. Aber was man auch noch machen kann, ich kann Ikonen gemäß eines Pfades zusammenfassen. Und das ist etwas, was man mit normalen Color Icons und Shape Coding normalerweise nicht macht. Beispiel, was man dafür verwendet, sind dann Space Filling Curves, Recursive Pattern Arrangement, Spiral Arrangement und Axis Techniques. Kurz Space Filling Curves, Peano-Hilbert-Kurven bzw. die Morton-Kurve, das sind Kurven, die einen entsprechenden Raum linear vollständig abdecken. Das heißt, wenn ich mich quasi an diese Kurve halte, dann, wenn man hier ein Gitter drüber legen würde, hier Eckpunkt, hier Eckpunkt, hier Eckpunkt, hier Eckpunkt, dann wäre hier wieder ein Eckpunkt, 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 Eckpunkt. Ich gehe quasi jeden Punkt dieses Gitters ab in einer linearen Art und Weise. Das heißt, ich gehe nicht der Reihe nach von oben nach unten durch, weil das ist keine gute Linearisierung an der Stelle, weil ich müsste ja quasi wissen, wie groß ist das, dieser Space. Und das ist den Peano-Hilbert-Kurven bzw. den Morton-Kurven vollkommen egal. Die sagt nur, in welcher Dimension ist das, und demnach unterteilt sich das. Das ist auch das, was man hier dann so grob sieht, gerade bei den Z-Kurven. Wenn man das jetzt mal versucht zu abstrahieren, wir haben hier ein kleines Z. Das geht durch 4 Zellen. Wenn ich jetzt durch 8 Zellen, also quasi auf der nächsten Ebene von so einem Quad-Tree-mäßig durchdenke, dann gehe ich hier auch durch 1, 2, 3, 4, bis wieder ein Z. Wenn ich das nochmal abstrahiere, gehe ich quasi durch diesen großen Block, dann gehe ich durch diesen großen Block, dann gehe ich durch den Block und durch den Block. Ist wieder eine Z-Kurve. Das sind rekursive Patterns, die da immer wieder kommen. Das heißt, ich definiere einmal, du läufst in einem Z durch dieses Element durch, dann läufst du durch alle wie durch einen Z, aber das ist rekursiv. Ich könnte das also auch wieder unterteilen und bekomme wieder eine Z-Kurve. Und das ist der große Vorteil von solchen Kurven. Es ist eine Linearisierung, aber nach einem festen Muster. Ich brauche also nicht hinschreiben, wie groß ist mein Objekt, sondern ich muss es nur quasi rekursiv definieren und dann habe ich das. Und was man auch mit Z-Kurven machen kann, ist zum Beispiel Nachbarschaftssuche in Octrees und sowas. Das geht ziemlich effizient. Weil das, was man ja dann quasi auch erreicht, ist, dass Nachbarzellen auch in der Kurve selbst Nachbarn sind. Ja, die hängen ja entsprechend zusammen. Ich habe nicht den Fall, dass da jetzt, wenn ich mir den betrachte, dann ist der und der sind entsprechend Nachbarn. Ich habe natürlich das Problem, was ist hier unten mit den Nachbarn? Das sind dann Sonderfälle, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber wenn ich das quasi in ordentliche Zellen quasi verpacke, kann ich die Suchmenge sehr einfach einschränken und ich kann sie sehr schnell traversieren an der Stelle. Gut, wenn ich jetzt Space Filling Curves nehme, dann kann ich eben hier auch sowas wie einen Aktienkurs mit zusammenfassen. Die mir dann sagen, farbliche Kodierung, je nachdem wo er stark war, kriegt er quasi eine hellere Färbung, wo er dunkel ist, war er dann nicht so gut. Und das ist dann eben eine Linearisierung, die da durchgeht und die kann ich nachverfolgen und sehe dann, aha, an dieser Stelle ist eben der Wert groß und ich bekomme eben auch durch die verschiedenen Sektionen quasi auch eine Vergleichbarkeit. Ich kann sagen, wenn es in dieser Zelle groß ist, dann ist es in der nächsten Zelle auch groß und ich weiß quasi, was auch der nächste Wert ist. Ist jetzt keine Linearisierung in der Richtung, sondern eben als Space Filling Curve. Was eben der Vorteil an der Stelle ist, dass wir hier eben dann wissen, okay, gerade bei dem Dow Jones oder hier da bei der Z-Kurve auf der rechten Seite, das ist ein Block. In diesem Block war der Dow Jones stark. Wenn ich das linearisieren würde, wäre das ein Streifen. Dieser Streifen könnte auch umbrechen. Aber da das quasi durch so eine Space-Filling-Curve gemacht wird, habe ich einen visuell großen, sichtbaren Block, mit dem ich sofort erkenne, aha, in diesem Bereich war der Dow Jones über einen längeren Zeitraum stark. Das hätte ich mit so Liniendarstellungen, würde ich das gar nicht erreichen. Da wäre das einfach, okay, da sind es halt drei Linien, die untereinander liegen, aber das ist kein großer visueller Block, der uns auffällt. Genau. Das ist das, ich habe meine lineare Daten, das wäre quasi meine Zeitkurve. Ja, ich habe meinen Dow Jones gemessen über einen entsprechenden Zeitraum und ich bilde ihn eben nach dieser Kurve ab, bis ich quasi hier, das da oben ist der erste Punkt und hier unten ist der letzte Punkt, oder bei der Z-Kurve, hier ist der erste Punkt und da ist der unten rechts der letzte Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Peano und Hilbert und der Morton Order. Deswegen ist dann auch hier quasi, am Anfang ist er schwach, am Ende ist er stark, beziehungsweise am Anfang ist er schwach, am Ende ist er stark. Ja? Und so läufst du da entsprechend durch und kriegst quasi, weil das lokal in einem Gitter Nachbarn sind, sind das auch immer Nachbarn und deswegen kriegst du auch diesen visuellen Block daraus, der dir sagt, aha, da war irgendwas Besonderes. Und dadurch kannst du sehr schnell eben auch Aktien oder hier so Aktienverläufe entsprechend kodieren und kannst das rausfinden. Was man noch machen kann, man kann rekursive Patterns verwenden. Das heißt, wenn irgendeine entsprechende Eigenschaft ist, dann mache ich eine Kurve der und der Art, wenn nicht, dann mache ich sie eben anders. Und damit erreicht man dann eben solche lustigen Codierungen teilweise, mit denen man arbeiten kann und Structured Arrangement erreicht, die dann eben auch wieder es erlauben, verschiedene Darstellungen zu machen. Das kann ich eben hier auch wieder reinbringen. Das heißt, wir haben eben den wie laufe ich durch so dieses Pattern durch. Das heißt, es ist quasi immer eine 2, die ich mache und dann springe ich eine Zeile runter. So. Und so kann ich das natürlich auch machen. Warum macht man das? Das ist auch wieder mit der Space-Filling-Curve. Ist hier ein bisschen besser, weil, okay, es ist intuitiver, es geht von links nach rechts, Zeile für Zeile, aber ich habe größere Blöcke, die zusammenhängen. Es ist immer dasselbe Pattern, immer die 2, die mir dann quasi sagt, okay, das ist quasi das Pattern, mit dem ich da durchgehe und das verteilt sich dann quasi bis auf Pixelebene herunter, deswegen sieht das da oben, also wir haben hier quasi das große Pattern, was rübergeht, das ist dann rekursiv unterteilt in dieses Pattern, was dann eben hier dann zeilenweise wieder runtergeht, rekursiv absteigend und dann sieht man, okay, quasi der Block ist ein Zeitbereich, gerade bei IBM hier oben und dann passiert irgendwas mit der IBM-Achse in dem zweiten Zeitblock und so geht das dann entsprechend durch, bis man hier quasi außerhalb der Daten ist, weil dann die Datenmenge einfach fertig war. Und so kann ich das visuell auch schnell ergreifen. Ich kann maximal, minimal schnell identifizieren an dieser Stelle. Das ist ja die große Idee von diesem Visualisieren, von pixelbasierten Verfahren. Ich kriege eine Menge von Informationen sehr kompakt dargestellt. Nur wenn ich das jetzt wirklich für jeden einzelnen Pixel machen würde, würde ich nicht keine großen Zusammenhangsflächen mehr sehen. Ich würde auch zum Beispiel nicht sehen, dass da ein einzelner Pixel vielleicht ein Ausreißer ist, wie wir es hier oben haben. Ja, das könnte ich vielleicht gar nicht erfassen, dass da irgendwas passiert ist, weil ich das gar nicht sehen würde, weil das wäre einfach nur ein Pixel, der eine andere Farbe hat in einer Linearisierung, was man nicht sieht. Das heißt, man versucht hier dann nochmal die visuellen Eigenschaften zu nutzen und zu sagen, hey, das ist ein Block, das ist etwas, was wir auch als gesamtes visuelles Feld einfach sehr einfach wahrnehmen können und da wir auch Detail sehen an dieser Stelle haben, ja, wir haben da irgendwie Daumen groß, für mich passt das gerade perfekt für so einen Block, dann erkenne ich auch relativ viele Details und kann die auch sehr schnell erfassen. Das geht dann eben dann auch weiter, dass man das dann eben dann so nochmal rekursive Patterns zusammenbaut und versucht dann zu erkennen, okay, wo sind denn Ähnlichkeiten durch die entsprechende Strukturierung, die ich dann in einem Gesamtpattern einfach mache. Ich kann Pattern von Pattern machen, ja, es ist rekursiv, wir können das beliebig weit treiben. Weitere Möglichkeit, wir können Spiral Arrangements machen, das heißt, wir fangen von der Mitte mit einem entsprechenden Datenwert an und arbeiten uns in einem entsprechenden Rechteckverfahren nach außen und können uns quasi so dann durch die gesamte Datenmenge durchmachen und können vielleicht auch so etwas wie den Abstand vom Mittelpunkt verwenden, um Zusatzinformationen als weitere Variable zu kodieren, wie groß ist der Spirale, die wir verwenden, um irgendwas zu kodieren. Das sind dann hier verschiedene Anfragen an eine Datenbank, die eben unterschiedliche Art und Weise geformt sind und dann eben auch nochmal Informationen darstellen können. Wird jetzt natürlich schwer, wenn wir nicht wissen, was für Anfragen das an eine Datenbank war, aber wir sehen, okay, die erste Anfrage, das ist eine zeitliche Struktur auch wieder, die fängt in der Mitte an und dann arbeitet sich das nach außen. Da gibt es irgendwie Maxima und Minima, da ist irgendwo viel passiert, dann ist wenig passiert und wir können diese Bilder einfach relativ einfach, also wir können diese zwei verschiedene Bilder nehmen mit verschiedenen Anfragenmengen und können dann vergleichen, hat sich da das Verhalten zum Beispiel geändert, war es von Anfang an, ist es abgefallen, ist es gestiegen und so können wir da eben schnelle Vergleiche heranziehen, können dann vielleicht auch sagen, okay, die Anfragegeschwindigkeit könnte sein, hat sich dann hier und hier nicht signifikant geändert, aber dazwischen drin ist irgendwas Böses passiert. Wir wissen jetzt halt nicht was. Weitere Möglichkeit hatte Keim dann nochmal mit der Einbindung binärer Attribute. Das heißt, wir haben spiralförmige Anordnung pro Sektor. Jetzt kommen wir schon zu sehr abstrusen Formen. Das heißt, falls dieses Attribut J und I positiv und negativ ist, gehen wir dann eben in einer pseudospiralförmigen Form nach außen vom Mittelpunkt. Das heißt, wir wachsen in die jeweilige Richtung, so viel wie das Datum entsprechend hergibt. Das heißt, wir bekommen dann solche schönen Bilder. Ausgehend von einem Mittelpunktwert wächst mit dem jeweiligen Attribut das in die entsprechende Richtung. Und ich unterteile hier stark zwischen, wann war es positiv und wann war es negativ. Das ist der entscheidende Unterschied zu den normalen Spiralen. Das heißt, wir haben ja Minimum-Maximum-Kodierung und hier kamen wir nochmal Vorzeichen drin. Also ich kann klar sagen, hier in dem, wenn hier Werte drin stehen, dann waren beide negativ. Wenn hier ein Wert drin steht, dann war der Attribut J negativ und das I war positiv. Ich habe quasi noch einfach die zusätzliche Achsenkodierung, die es mir erlaubt, über die Dimensionalität und die Art und Weise, wie dieses Attribut geformt ist, nochmal Informationen herauszuziehen. Das heißt, hier kann man dann nochmal unterscheiden, das ist die normale Darstellung und wie sieht das aus, wenn ich das eben mit den Achsen nochmal vorzeichenbehaftet untersuche, bekomme ich natürlich nochmal ein bisschen mehr Informationen daraus. Dann haben wir noch die Circle Segments, das ist quasi auch wieder ein rekursives Pattern. Die Dimension, die wir dann haben, ist natürlich abhängig von den Daten. Das heißt, wir haben die komplette Repräsentation unserer Daten auf einem Kreissegment angezeigt und können dann hier auch versuchen, dann wieder quasi mit einem rekursiven Pattern zu arbeiten. Das war auch das, was wir schon vorher hatten mit diesen verschiedenen, dass wir Ähnlichkeiten versuchen zu finden. Und das kodieren wir hier da auch einfach entsprechend nochmal rein mit der jeweiligen Datensubmenge. Das heißt, ein Datum wird repräsentiert durch eben so ein Segment. Das ist ein Kerndatum und die versuchen wir natürlich alles zu vergleichen und Ähnlichkeiten innerhalb dieser Daten zu finden. Würde ich auch mal sagen, okay, die zwei sind schon irgendwo ähnlich. Gibt es dann vielleicht noch welche, die ähnlicher sind? Da kann man induktive Methoden nehmen und dann sagen, okay, versuch mal das irgendwie zu sortieren. Versuch da irgendwie Bereiche, die derartig sind. Nehmen wir nur die, die quasi diese Kriterien erfüllen, damit das Circle-Segment auch wieder anders. Aber wie auch beim Spiral Graph ist hier das Problem, im Mittelpunkt haben wir wenig Platz. Es wird also nicht einfach, gerade hier jetzt zu sagen, okay, wie verteilt sich denn da wirklich die Daten, ist das einfach so zu repräsentieren oder nicht. Next Topic, hierarchische Verfahren. Also die Idee ist hier, dass wir Subspaces definieren. Wir versuchen quasi unseren Problemraum in Unterproblemräume aufzuteilen, in denen wir neue Möglichkeiten haben, etwas zu repräsentieren. Wenn wir die Darstellung, das können wir natürlich auf verschiedene Ebenen machen, wir können das auf den Merkmalraum ziehen und wir können das auf den Darstellungsraum beziehen. Wir können den Darstellungsraum beliebig oft unterteilen, das sind dann World within Worlds Geschichten oder Dimensional Stacking oder wir können den Merkmalraum unterteilen, dass wir sagen, je nach Attribut unterteilen wir, geben wir dir eben einen entsprechenden Subspace, da waren die Treemaps ja schon drin, alle Dateien von der Größe oder von der Art sind eben in einem entsprechenden Merkmalraum zusammengefasst und brauchen dementsprechend im visuellen, in der Darstellungsraum so und so viel Platz. Dimensional Stacking ist relativ einfach, das heißt, wir unterteilen in Subspaces, wir wählen prinzipiell zwei Variablen immer aus, die wir versuchen zu repräsentieren und wir unterteilen den Wertebereich. Das gibt dann im Großen und Ganzen eine Matrix-Repräsentation und das wird beliebig rekursiert. Ja? Also ich versuche eine abstrakte Repräsentation von diesem Gitter zum Beispiel da zu machen. Das große Bild ist mein Anfangspunkt und dann sage ich, okay, ich interessiere mich für dieses rote 3x3 Subsegment mit dem tiefroten Punkt. Was ist das eigentlich? Ja, und den kann ich dann nochmal unterteilen. Der geht dann quasi hier in diese Attribute über. Dazu setzt er sich zusammen. Das ist quasi eine Detailsicht davon. Der quasi dann hier so zusammengefasst werden kann, der dann hier quasi so zusammengefasst werden kann. Und das sind dann quasi wieder Sub-Elemente. Wie bildet sich das denn wieder aus dem anderen? Ich habe auch eine entsprechende Verknüpfung der Informationen und habe damit auch die Möglichkeit, n-dimensionale Daten mit geordneten Attributen zu repräsentieren. Also ich weiß quasi, das ist Attribut V5, V6. Hier ist nochmal V3, V2 und V1 als jeweilige Zusatzattribute drin, die quasi dann diese Repräsentation gebildet haben. Dimensional Stacking geht dann eben auch auf zum Beispiel Oil Mining mit rein. Hat Ward 2000 entsprechend was publiziert, wo man dann auch entsprechend Häufigkeiten sieht, wann wurde was gemacht. Wobei hier, ich will da sagen, mit der Supervisualisierung, was ist das für eine Achse, was ist diese Kodierung, das fehlt an dieser Stelle. Ist einfach nur so ein Beispiel, wie man sieht, da sind Blöcke drin. Die Blöcke scheinen ähnlich zu sein, die können wir grafisch schön repräsentieren. Das ist, was der Mensch sehr einfach wieder finden kann. Das ist ein simples Pattern Matching, da scheint irgendwas ähnlich zu sein und das können wir schnell herausziehen. Wir können Dimensional Stacking auch noch verwenden, um eben auch in einer tabellarischen Sicht zu arbeiten. Das heißt, wir können hier nochmal Zusatzinformationen mit einkodieren und können da relativ schnell Ausreißer identifizieren, die wir dann verwenden, um Subviews nochmal herzustellen. Ich kann nicht so viel reingehen. Words within Worlds ist dann die Idee. Ich mache ein dreidimensionales Stacking, also ich habe eine 3D-Welt, die ich in eine andere 3D-Welt hineinsetze. Wir haben aber hier in dem Fall keine Aufteilung in wirkliche Klassen. Die Idee ist dann einfach nur zu sagen, den 3D-Graph repräsentiere ich als 3D-Icon für einen entsprechenden Subgraphen. Es ist immer eine unvollständige Visualisierung, weil wenn ich alle Daten da reinmache und dann nochmal quasi ein Icon für einen anderen Graphen über den existierenden Graphen lege, sehe ich eigentlich gar nichts mehr. Deswegen ist auch die Reihenfolge relativ wichtig, wie ich die Welt in welcher Welt dann entsprechend kodiere. Und hier gibt es dann verschiedene Daten, die entsprechend übereinander legen. Da habe ich dann eben diese Graph-Icon-Welt, die in einer multidimensionalen anderen Welt irgendwo existiert und verschiedene Dimensionen entsprechend repräsentiert. Das heißt, wir haben da schon diese Daten hier in der Achse drin und legen einfach nochmal ein neues Koordinatensystem mit einer neuen Repräsentation drüber, der quasi einen Subspace davon definiert. Schneiderman hatte eigentlich die Idee mit den Tree-Maps, ausgehend von einem Venn-Diagramm. Das heißt, wir unterteilen hier den Merkmalsraum. Es ist eine Partitionierung, eine alternierende Partitionierung, die es erlaubt, eine Skalierung gemäß einer jeweiligen Klasse zu machen, und zwar auf Basis der Häufigkeit, wie diese Klasse vorkommt. Wir können auch noch farbliche Kodierung machen. Das sieht dann ungefähr so aus, dass wir dann sagen, wir haben irgendwie ein Filesystem, da sind irgendwelche Dateien besonders groß. Das unterteilt sich dann je nachdem, wie die auch dann gefunden wurden, in welcher Reihenfolge. Und so können wir sehr schnell irgendwie auch Ähnlichkeiten finden. Ja, das heißt, da sind entsprechende Blöcke, die gehören einfach zusammen. Das ist quasi in einem Ordner gefunden worden. Und dieser Ordner besteht eben aus folgenden Subelementen, die dann quasi wieder rekursiv, wie es in meinem Filesystem halt nochmal ist, gefunden werden können. Das gilt auch für andere Darstellungen. Das ist Map of the Market. Die gibt es so leider nicht mehr online, aber das war mal relativ lange eine Webseite, die so war. Und da konnte man entsprechend der über Gruppen, Healthcare, Financial, Energy, Capital Goods, Consumer Cyclicals, Technology, Communication, konnte man quasi sagen, okay, wie sieht es denn quasi in dieser Subsparte aus? Wie verteilt sich denn hier die entsprechende Einteilung mit der Erweiterung, dass man auch sagen kann, okay, ich klicke mal eben auf eine entsprechende Zelle und bekomme Zusatzinformationen zu den Daten, wie viel Prozent sind das denn jetzt? Eben in Bezug auf die Überzelle, alles dann referenziert und relativ zueinander. Countries ist auch schon ein sehr altes Verfahren von Robertson et al. Ist eine 3D-Visualisierung hierarchisch strukturierter Daten. Wichtig dabei ist, es ist hochgradig interaktiv. Die Idee ist ganz einfach, ich nehme einen Konus und für jeden Datum, das quasi an diese hierarchischen Struktur heranhängt, wird es quasi auf dem Konus ein neuer Subkonus produziert. Das sind hierarchische Daten, das heißt, ich habe quasi sowas wie ein Filesystem, da sind meine ganzen Ordner dann drin, das ist mein Root und dann habe ich hier die erste Ebene und in dieser ersten Ebene gibt es nochmal neue Ebenen und da sind dann irgendwann, am Ende sind dann Dateien, mit denen ich irgendwie arbeiten kann. Wie man schon sieht, das ist wenig kompakt. Es ist extrem viel Klatter an der Stelle, es überlagert sich alles. Ich kann auch nicht unbedingt sehen, was auf der Rückseite ist. Es ist hochgradig interaktiv deswegen, weil man kann das dann anklicken und drehen. Ja, das ist dann quasi wie so ein Rädchen, wo man einfach dann quasi den passenden Eintrag herausziehen kann und auch ausklappen und wieder einklappen kann. Deswegen ist er typischerweise auch unvollständig, weil wenn ich alle Daten hier anzeigen würde, alles von dem Subsystem, hätte ich einen riesen Graphen, auf dem ich eigentlich gar nichts mehr sehe. Man versucht sich dann natürlich zu behelfen mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich versuche hier nochmal eine Tiefenstruktur zweidimensional abzubilden. Wie sieht das Ding jetzt eigentlich aus? Wie hat sich das denn in der Tiefe quasi angeordnet? Das kann ich durch den Schattenwurf durch noch erkennen. Ich habe noch weitere Möglichkeiten. Ich kann hier noch irgendwie zoomen. Ich kann nach gewissen Punkten searchen und kann halt eben als Elemente anklicken. War eine Visualisierungsidee für ein Filesystem. Der Vorteil hier, also die Idee, die da hinten halt einfach dran steht, ist, dass durch die dreidimensionale Positionierung ich mehrere Elemente gleichzeitig aufhaben kann und eben das, durch das Rotieren eben auch diesen tiefen Eindruck mit drin habe, also eine weitere Dimension, die es mir ermöglicht, nochmal eine Strukturierung vorzunehmen. Da du das für heute nicht als Standardbrowser kennst, kannst du davon ausgehen, das hat sich halt deswegen einfach nicht durchgesetzt, weil es halt nicht so trivial ist, wie man sich das vorstellt. Ja, eine normale Ordnerstruktur mit einem 2D-Browser tut im Prinzip genau dasselbe und ist auch selektiv genug, als dass das eben eine Möglichkeit wäre. War halt ein Ansatz, mit dem man sagen kann, hier kann ich Ordnerstrukturen darstellen, aber ich kann prinzipiell alle hierarchischen Strukturen damit darstellen. Nur das hört halt einfach irgendwann auf, weil ich kann in 2D auch jede beliebige hierarchische Struktur darstellen. Brauche ich das 3D? Nicht unbedingt. Deswegen hat sich auch nicht durchgesetzt. Ähnlich der Fall für den InfoCube. Auch hier, das ist veröffentlicht von Rikimoto und Green, der auch dann hier als Beispiel eben ein Filesystem visualisiert hat mit transparenten Boxen, um eben das Containment zu haben. Also was gehört wo rein? Wirklich als der Ordner hat diese Elemente drin, im Gegensatz zu den Counts, die dann sagen, wenn du quasi ein Kind davon bist, dann bist du auf diesem Pfad, der hinten dran liegt. Also geht mehr so in die Richtung von der Treemap, aber mit zusätzlicher dreidimensionaler Codierung. Das heißt, wir müssen nicht quasi auf 2D, sondern wir können noch in die Tiefe gehen und haben noch einen weiteren Freiheitsgrad und können dann eben Elemente auch hintereinander stacken, was dann aber wieder andere Probleme gibt bezüglich der Verdeckung und der Nachvollziehbarkeit. Das ist also auch nichts, was sich wirklich durchgesetzt hat an dieser Stelle. Deswegen kommen wir jetzt auch zu den Graphen, also die Visualisierung von graphbasierten Techniken von verbundenen Daten mittels linienhafter Elemente. Das ist das, was einen Graphen im Endeffekt auszeichnet. Wir haben einzelne verbundene Daten und wir ziehen Linien zwischen, um diesen Verbund entsprechend zu repräsentieren. Das kann sehr einfach sein. Straight Line Drawing, Polyline Drawing, Curved Line Drawing, das sind die Beispiele, die wir hier haben. Ja, also Straight, Polylines und Curved, können aber auch spezielle Graphen sein, azyklische Graphen, Cluster, Symmetrie, Distanz, Hygraphen, die dann nochmal mehrere Dimensionen auf einmal versuchen zu kodieren. Das geht beliebig weit an dieser Stelle und da komme ich dann, glaube ich, auch eher mit generellen Eigenschaften von Graphen, wie sie Keim definiert hat, nämlich was wir wollen ist Planarität. Das ist so eine Kerneigenschaft von jedem Graphen. Wir wollen so wenig wie möglich Überschneidung von Knoten und Linien haben. Wir wollen Orthogonalität haben, also orthogonale Verbindungslinien. Man kann sie zwar auch krümmen, aber gekrümmte Linien sind schwerer nachzuvollziehen als wirklich gerade Linien, weil es harte Strukturen sind, die sind schneller zu erfassen. Ja, also das kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an. Also ja, es ist prinzipiell, die krummen Linien geben auch mehr so eine natürliche Dimension her. Nur du brauchst eine gewisse Orthogonalität dieser gekrümmten Linien. Das heißt, es muss quasi immer nach der gleichen Methodik gemacht werden. Ja? Wenn du jetzt anfängst, beliebig da irgendwelche Linien durchzuziehen, dann geht das nicht mehr. Wenn das aber quasi nach einer gewissen Vorschrift gleich gekrümmt ist, hast du natürlich den Vorteil, dass du durch die gekrümmten Linien Verdeckungen vermeiden kannst, die sonst eben nicht vermeidbar wären. Deswegen, ja, sie sind durchaus besser, aber sie sind halt nicht quasi der weiße letzte Schutz. Gerade das, was man auch algorithmisch halt möchte, man hätte es gern orthogonal, weil das einfach nachzuvollziehen ist. Die sind leicht zu zeichnen. Und das ist so quasi die grundlegende Eigenschaft, die KM 2000 festgelegt hatte. Die Gitterstruktur ist noch etwas, das heißt, die Koordinaten sollten idealerweise irgendwie ganzzahlig sein, wir müssen nicht mit irgendwelchen Substrukturen arbeiten, das sind so Wünsche, die wir haben. Ästhetisch sieht es aber anders aus. Ja? Deswegen, da kommen wir nochmal hin. Das heißt, wir wollen eine minimale Anzahl von Kantenüberschneidungen. Ja? Wir wollen grundlegend, wollen wir sie komplett vermeiden, ästhetisch wollen wir die Anzahl minimal haben. Wir wollen Symmetrien gut darstellen, wir wollen Cluster, also Häufungspunkte wollen wir gut darstellen. Wir wollen eine minimale Anzahl von Kurven bei Graphen mit Polylines, also wenn quasi Kurven sind, wollen wir nicht beliebig viele Kurven haben, sondern es sollen möglichst eingängige Kurven sein, die wir gut verstehen können. Die Knoten sollen gleichmäßig verteilt sein und die Kantenlängen sollen gleichmäßig sein. Und jetzt wird es echt nicht mehr einfach. Orthogonal, klar, ich kann gerade Linien irgendwo zwischendrin ziehen, das funktioniert ziemlich gut, sieht auch very fancy aus und dann mache ich noch irgendwelche Hierarchien rein, sage dann, irgendwelche Knoten sind wichtiger und sonst was, aber wirklich dann einzelne Linien nachzuvollziehen, das macht keinen Spaß mehr. Ja? Und ob du hier mit einer Kurvendarstellung wesentlich besser wärst, wage ich einfach mal knallhart zu bezweifeln. Ja, wobei die Kurven halt eben dazu dienen, die Überschneidungsgrad zu minimieren. Nee, ist schon richtig. Also die Kurven sind eine weitere Möglichkeit, um eben da reinzugehen und zu sagen, ich bin nicht beschränkt auf orthogonale Linien. Nur wenn du das halt algorithmisch versuchst zu lösen, bist du sehr froh, wenn du nur orthogonale Linien hast, weil das kannst du noch berechnen. Ja, wenn ich anfange, als beliebigen Freiheitskram irgendwelche Bézier oder NURBS oder sonst was reinzubringen, dann ist das nicht mehr handhabbar. Dann explodiert das schon. Ich meine, allein überhaupt überschneidungsfrei zu bleiben, ist NP-vollständig. Das wird definitiv nicht besser, wenn ich noch mehr Freiheitsgrade reinmache. Was gibt es noch? Ich kann Graphen versuchen, symmetriebasiert natürlich zu optimieren, so darzustellen, dass man auch Symmetrien sinnvoll erkennt. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Also das ist jetzt in dem Fall einfach der Graph quasi gespiegelt. Fast gespiegelt, das ist nicht perfekt gespiegelt, sondern so annähernd, aber man erkennt die Symmetrien relativ gut, weil die entsprechenden Knoten gleich ausgerichtet wurden. Ich könnte dir das auch ganz anders darstellen, würde ich die Symmetrie gar nicht sehen. Das kann auch ein entsprechendes Optimierungsziel sein, dass ich versuche, wenn Symmetrien da sind, dann versuche ich die Knoten auch immer gleich anzuordnen, um sowas eben erkennen zu können. Ich kann das auch auf Cluster beziehen, dass ich sage, okay, wo sind denn entsprechende Kernpunkte, die immer wieder zusammenfallen, wo sich quasi so Zentren bilden, ja, und das ist quasi dann der Punkt, um den ich mich herum aufbaue. Ich könnte das auch entsprechend anders machen, könnte das irgendwie versuchen aufzuteilen, aber alle, die quasi relativ nah beieinander sind, aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, die versuche ich auch relativ nah in dem Graphen dann entsprechend zu repräsentieren. Azyklische Graphen brauche ich natürlich die Azyklik, ne? Ich brauche den Pfeil, der mir zeigt, das geht in eine entsprechende Richtung, die sind directed. Azyklisch, deswegen auch immer ganz gut, es gibt quasi eine oder mehrere Quellen und weil der azyklisch ist, habe ich keinen Kreis drin. Das heißt, ich kann also wirklich von oben nach unten durch diesen Graphen durchgehen und ich sortiere ihn auch so, dass quasi die Quellen immer oben sind und dann kann ich den auch visuell von oben nach unten durchlaufen. Also das ist relativ einfach nachzuvollziehen. Es wird nichts quasi nach oben fließen. Das ist das Ziel, was man versucht zu erreichen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es in den Graphen, ich glaube, in dem ist es sogar gegeben, aber es gibt natürlich Fälle, wo man da auch mal an Grenzen stoßt, wo man dann auch horizontal einfach agieren muss. Aber man kann sicherstellen, dass man nicht nach oben muss. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich kann das natürlich auch in 3D machen. Was man dann aber vornherein sagt, okay, ich versuche gar nicht die Überschneidung zu reduzieren. Weil wenn ich es in 2D schon nicht hinkriege, jetzt habe ich da noch eine irgendeine beliebige affine Projektion hinten dran, da kriege ich auf einmal Beschneidungen, die ich vorher quasi überschneidungsfrei gemacht habe, jetzt sind dann Überschneidungen geworden. Das versuche ich gar nicht zu lösen an dieser Stelle. Man versucht dann eher durch verschiedene Größen und Tiefenortsortierungen nochmal zu arbeiten, um diese Zusammenhangskomponenten nochmal stärker herauszuheben. Ich kann dann nochmal das Attribut, also ein weiteres Attribut in die Tiefe kodieren und kann dadurch eben eine bessere Positionierung von Elementen erreichen, was ich sonst zum Beispiel nicht einfach machen könnte. Ich hätte dann irgendwie einen Zentralpunkt und ich kann den im Raum beliebig positionieren, statt in einem Kreis um den anderen herum. Alexa hatte da noch die Idee, verschiedene Projektionen zu nehmen und Abstände so zu definieren in den Knoten, dass sie auf semantischen Differenzen basieren. Also ich nehme irgendwelche Zusatzinformationen und versuche die Knoten so zu positionieren, dass sie einen semantischen Abstand haben. Nicht irgendwie einen logischen Abstand, den ich fest vorgegeben habe, sondern ich baue den Graphen aufgrund von inhaltlichen Bedeutungen auf und ziehe den so raus. Das war so die Anfänge vom Semantic Web, wenn man so will. Hängt logisch miteinander zusammen? Was man mit Wikipedia dann kennt, ja, hier, da, das ist der Eintrag, der gehört in die Kategorie und hier und so. Und wie kann ich sowas grafisch repräsentieren, mit der Idee, verschiedene Projektionen, Achsenprojektionen zu machen, um das quasi nachvollziehbar zu machen, das im Raum zu positionieren. Und Alexa hat dann eine PCA-Analyse gemacht mit den Hauptkomponenten, um quasi eine Basistransformation zu machen, um dann zu sagen, das ist mein Raum, in dem die Punkte so und so orientiert sind. Sie liegen in einem entsprechenden Einflussbereich zu den anderen Punkten und kann sie so entsprechend positionieren. Gut. Wir hatten jetzt einen riesen Haufen von Methodiken und die große Frage nach der Klassifikation bleibt ja quasi noch offen. Habe ich am Anfang gesagt, wir können das grob in verschiedene Teile einteilen, aber die haben auch verschiedene Vor- und Nachteile. Und das, was Schumann und Müller hier versucht haben, da gibt es auch dieses schöne Visualisierungsbuch, kann ich nur empfehlen, ist es jetzt quasi diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, Panel Matrices, Linientechniken, also Geometrien, ikonenbasierte Techniken, pixelbasierte Techniken und hierarchische Techniken nach verschiedenen Eigenschaften zu bewerten. Also Panel Matrices sind gerade bei großen Mengen von Daten gut. Einzelne Werte kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich für jeden Panel einen Punkt in zum Scatterplot zum Beispiel reinzeichne, dann ist dieser einzelne Punkt auch wirklich nachvollziehbar. Ich sehe alle Werte einer Variablen, weil die Matrix natürlich für jedes Attribut, jede Dimension quasi eine Matrix aufspannt. Ich kann die Datensätze gut identifizieren, aber ich kann kein Objekt erkennen, weil ich irgendwie keine Zusammenhangskomponente mehr habe. Korrelation, jo, so einigermaßen. Cluster kann ich sehr gut erkennen, weil die sind natürlich im Scatterplot immer auf dem Haufen dann. Ja, das ist natürlich so, ein Kern, aber Häufigkeiten kann ich nicht finden. Ich weiß nicht, wie oft der Punkt zum Beispiel da drauf gelandet ist, weil ich male ja nur einen Punkt. Also das müsste ich hier nochmal besser kodieren. Kann ich Vergleich? Ja, relativ schwierig, hängt davon ab, wie die Achsen natürlich kodiert sind. Und Verteilung erkenne ich zum Beispiel auch sehr gut. Das war ja auch dann Scagnostics an dieser Stelle, die dann mit verschiedenen Verschiebungen und Arten und Weisen darauf hineingehen und das auseinandernehmen. Und so geht das eben durch die Liste hier so durch. Ikonenbasierte, gerade mit großen Datenmengen, super. Einzelne Werte erkenne ich gar nicht mehr gut, weil wenn ich dann irgendwie einen Haufen von Ikonen übereinander lagere, dann erkenne ich einen einzelnen Wert nicht mehr. Deswegen will ich mit ikonenbasierten Methodiken auch eher größere logische Korrelationen herausfinden, weshalb auch hier bei Korrelation ein großes Plus steht. Und das ist so auch der einzige Fall, wo das wirklich zutrifft. Mit ikonenbasierten Methodiken kann ich Korrelation sehr, sehr, sehr effizient erkennen. Ich habe nicht die Problematik, das irgendwie abbilden zu müssen oder projizieren zu müssen. Ich kann einfach hergehen und die quasi Ikonen zusammenhämmern. Und wenn die quasi verschiedenen Attribute immer gleich sind, in einem Kernbereich und sich das quasi wie eine Linie da durchzieht in dem zweidimensionalen Raum, dann ist das auch wirklich so als Struktur, als Textur erkennbar und ich kann das sofort nachvollziehen. Also das ist die Stärke von ikonenbasierten Methodiken an dieser Stelle. Das geht dann natürlich noch weiter, da gibt es dann hier der Vergleich ist relativ einfach bei Linien. Ich kann relativ gut Cluster identifizieren mit den Pixel-Methoden oder Panel-Matrices. Wir hatten es ja eben auch bei den Pixel-Methoden mit den rekursiven Pattern, dass wir sagen, okay, hier ist eben der Dow Jones sehr stark gewesen in diesem Zeitraum. Das hat man sehr schnell erkannt und man kann auch sehr einfach nachvollziehen, wie sich das zeitlich weiterentwickelt, mit ein bisschen Übung natürlich. Ich meine, es ist nicht gerade die Space-Filling-Curves sind jetzt nichts, was man jetzt einfach mal so nebenbei mal so macht, aber wenn man die mal gesehen hat, ist es so eine sehr effektive Methode, das zu machen. Identifikation von einzelnen Elementen, gerade bei hierarchischen Methoden, ist sehr, sehr variabel. Das hängt davon ab, was für eine Methode ich verwende. Deswegen sind ja auch hier das alles mit Fußnoten versehen, die dann die einzelnen Subelemente nochmal neu bewerten, wo man dann sagen muss, okay, ja, ich kann damit schöne hierarchische Strukturen erkennen und kodieren, aber nicht immer ist das das Nonplusultra. Und damit komme ich jetzt auch so zum Ende und bedanke mich nochmal bei einem Haufen von anderen Professoren, weil das ist eine, da fällt Wolfgang Müller und Heidrun Schumann natürlich, Professor Dr. Detlef Krümke, Colin Wehr und Ralf Dörner sind dann auch noch ein paar Folien damit reingelandet, beziehungsweise ein paar Quellen, die ich hier auch entsprechend verwendet habe. Und möchte ich das jetzt nochmal kurz zusammenfassen auf der letzten Folie, was wir heute gemacht haben. Ausgehend von den Visual Analytics nochmal auf die einzelnen Visualisierungstechniken reinzugehen. Wie kann ich denn jetzt mit dem Gesamtwissen dieser Vorlesung eigentlich mal eine schöne Visualisierung bauen? Was gibt es denn für Methoden? Wir hatten geometrische Verfahren, wir hatten ikonenbasierte Verfahren, Pixelverfahren mit rekursiven Pattern, hierarchische Verfahren, die irgendwie versuchen, Zusammenhänge wie eine Treemap einfach darzustellen, dass ich sie schnell erfassen kann, oder graphenbasierte Techniken, wo ich versuche, irgendwie Überschneidungen zu vermeiden oder wo ich bestimmte Eigenschaften versuche hervorzuheben, insofern ich sie denn überhaupt detektieren kann. Das ist ja auch immer so ein großes Problem. Was liegt eigentlich in meinen Daten? Will ich das schon vorne raus identifizieren oder ist das mehr so ein Zufallsprodukt, was hinten rausfällt und dann jemand, Experte, drüber schaut und sagt, hier, guck mal, das ist doch symmetrisch. Will ich das vorher erkennen oder ist das vielleicht etwas, was ich, wenn ich das auch forciere seitens des Algorithmus, vielleicht rein interpretiere, was gar nicht drin ist. Also an der Stelle kommen dann auch wieder die Visualisierungsziele mit rein. Wir wollen expressiv sein, so gut wie wir können, weil das ist eigentlich das, was wir wirklich nur repräsentieren können. Und der Rest ist im Rahmen der Angemessenheit eine effektive Visualisierung zu schaffen, ist unser großes Ziel. Und falls es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit.